Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
So, 3.12.2024. Und ich sag mal, also ich lasse mal sagen.
Moin beim Podcast.
Das ist mein 4,5 Jahre alter Sohn. Warum habe ich das gemacht? Weil ich den heute hier habe zu Hause. Der liegt jetzt in seinem Zimmer, guckt Tablet. Und es könnte sein, dass ihr den zwischendurch mal hört. Deshalb wollte ich ihn nur mal etablieren in dieser Folge im Audio. Und auch etablieren kann ich jetzt Michael Kunst alias Miku.
Hallo, hallo.
Und den Podcasten Kämmling.
Moin,
ja. Ja, wir haben gerade frisch vor, weiß ich nicht, 15 Minuten hat ja die Live-PK von Bord der Malizia mit Boris Herrmann aufgehört. Ging relativ schnell, finde ich, heute, aber viele Leute drin und wollen da mal drüber sprechen. Er hat sich ja auch irgendwie ganz klar geäußert heute. Magst du das mal zusammenfassen, Carsten?
Ja, kann ich machen. Also genau, frischer Eindruck liegt gerade auch. Was ist denn am meisten im Grunde hängen geblieben? Ich fand natürlich auch sportlich sehr, sehr interessant, weil gestern oder heute Morgen habe ich es dann nochmal geschrieben. Ich glaube, gestern Nachmittag hat ja Will Harris doch sehr viel Hoffnung gemacht, dass er sogar ein Wettersystem überspringen kann und hat ja nun jetzt auch aktuell, ich glaube in den letzten 24 Stunden oder so knapp, inzwischen jetzt glaube ich beim aktuellen Tracker sogar so fast 200 Mal gut gemacht und auf den Kollegen Richomme, der ja auch noch die ganze Zeit irgendwie in der Dreiergruppe vorne war, der kreuzt ja gerade wirklich zurück. Die haben da alle Angst vor diesem Tiefdrucksystem, können wir auch noch drüber sprechen. Aber auf den hat er natürlich noch maximal viel gut gemacht. Dann ist ja dann schon so ein bisschen Hoffnung, schwingt da mit. Und gerade bei Will, der hat dann ausgeführt gestern, dass er wirklich sogar das System überspringen kann. Da haben wir ja öfter jetzt schon drüber gesprochen. Also das Ankommen, also an jemanden herankommen, ist ja nun gar nicht so schwer oder einfach. Da lässt man sich ja ziehen oder schieben von den Tiefdrucksystemen, aber man kommt eben nicht in das nächste hinein, sondern bremst dann wieder ab, bis dann der nächste Druck dann wieder kommt. Dann ist immer dieses viel zitierte Ziehharmonika-System. Aber, und das stellt er ja nun Will in Aussicht, dass er wirklich in das vordere System wieder reinspringen würde, dann wäre wieder alles offen und dann wird man zusammenkommen. Das hatte Will skizziert, aber ja, dem hat Boris heute so ein bisschen ja nicht widersprochen. Er sagte, das Szenario gab es durchaus und Wills Tracking hatte oder Wills Routing hatte so ausgesehen, dass er wohl bis auf fast 600 Meilen herankommt und dann wäre er schon in diesem Bereich. Und er sagte auch, ja, ich habe ihn dann auch gefragt, sag mal, Will sieht das ja irgendwie alles ein bisschen positiver. Ja, hätte er auch gelesen. Leider wäre dieses Szenario jetzt nicht eingetreten. Und das ist also ganz aktuell. Er sagte, das hätte auch nur funktioniert, wenn er eben mit 100% seiner Polare segelt. Das heißt immer, genau. Dafür ist Malizia dann eben gezeichnet, 100%. Heißt, da kann sie Vollgas geben. Und das hat aber immer ganz viel mit dem Sea-State zu tun, mit dem Seegang da draußen und aktuell segelt er aber nur mit 80%, weil die Welle eben, genau. Und teilweise jetzt sogar 70%. Also er ist im Grunde langsamer unterwegs, als eigentlich prognostiziert. Dadurch hätten sie jetzt im Grunde auch früher dieses System verloren, von dem sie gerade die Gruppe gerade beschleunigt wird. Und er sieht dieses Szenario eben nicht kommen, dass er daran fährt.
Nee, er hat gesagt, er wird diesem Tief nicht folgen können. Und dann finde ich auch, hat er schon in Aussicht gestellt, dass sie dann irgendwann in moderatere Winde kommen und sogar hoch am Wind segeln müssen. Das fand ich sehr lustig und wenden müssen. Ja. Und der meinte, das hätte er bei der letzten Vendée nicht ein einziges Mal gehabt, die Situation, dass er hoch am Wind fahren muss.
Ja, ist erstaunlich. Es ist tatsächlich, ich glaube, ähnlich, wo ich gerade davon sprach, ich gucke gerade nochmal auf den Tracker auf bei Richomme, der kreuzt wirklich da Richtung Norden. Man sieht, ich finde der aktuelle Stand sieht gerade so aus, dass sie hektisch versuchen, aus von diesem drohenden Sturm wegzukommen, der aber für Boris gar nicht so eine Rolle spielt, das ist eher für die vorderen Boote, aber die kreuzen im Grunde auch weg nach Norden, um in eine andere Situation zu kommen. Und bei Boris, ich glaube, er beschrieb das Szenario eben, was sich auf ihn bezieht oder seine Gruppe, und auch da scheint es eine Konstellation zu geben, wo er dann möglicherweise kreuzen muss. Ne?
Was hat Boris auf dich für einen Eindruck gemacht? Ich fand, der war heute anders drauf als sonst. Also mein Eindruck, kannst du jetzt sagen, ist Quatsch. War so, der ist entspannt, nimmt die Situation an, hat aber auch so ein bisschen das Auge des Tigers, fand ich. Fand es bemerkenswert, weil ich glaube, die Dame war vom NDR. Also die war jetzt keine, ohne ihr was unterstellen will, jetzt keine Segelexpertin. Und die meinte ja so, ja, wie geht's dir denn so mindsetmäßig, wenn du so weit abgeschlagen bist? Und da kam das Auge des Tigers, weil er das praktisch schon verteidigt hat und gesagt, nee, nee, Moment, ich bin gar nicht so abgeschlagen. Und das fand ich auch gut und völlig richtig, was er gesagt hat. Er sagt, du, ich segel hier in einer Gruppe, alle zusammen mit den schnellsten und besten Seglern der Welt. Und wir tun und machen, und also und es ist noch nichts irgendwie entschieden, und das, man sieht's ja auch jetzt, also so mit dem Wetter, es ändert sich von Tag zu Tag, es ist ja schon echt seltsame Bedingungen jetzt gerade da unten, ne?
Ja, definitiv. Aber er muss jetzt gucken, was kommt. Ich fand letztens, ich habe gestern, glaube ich, einen Kommentar auch auf unserer Seite gelesen, von Rocky Schmidt, Rolf Schmidt. Er sei gegrüßt hier. Der Rocky war bei den Olympischen Spielen im 470er mit Wolfgang Hunger zusammen, 92. Und er verglich das Szenario von Boris gerade so. Und da muss ich tatsächlich selber auch mal so ein bisschen dran denken. Okay, jetzt kommen wir via Regatta-Segler. Aber das ist jetzt der große Unterschied,
Bitte
weil
vermeide das Wort Alster.
Ich sage nicht Alster, ich sage auch nicht Contender, ich sage einfach Regatta-Segeln, und das unterscheidet, ich meine, es gibt ja durchaus eine Menge Regatta-Segler in dieser Welt, und alle fiebern da natürlich auch mit auch anderen natürlich, weil man sieht, was da im Grunde gerade passiert. Aber das ist eben dieser riesige Unterschied. Und Rocky sagte oder schrieb, ja, das kennen wir alle. Also gerade bezogen auf dieses Video, was er, glaube ich, gestern gepostet oder vorgestern, wo er sagt, oh, manchmal könnte ich heulen, und dann liegt er da wirklich in der Flaute mit schlagenden Segeln und vorne fahren die 20 Knoten. Und das konnte ich total nachvollziehen,
Da
weil
hätte ich
das
auch heulen
passiert.
können. Da hätte ich,
Ja, aber
ja, ist furchtbar und weiß die vom
definitiv.
Ballern. Ja.
Aber der Punkt jetzt, weißt du, und das sprach jetzt Rocky an, bei einer normalen Regatta, da ist dann eben, ja, scheiße, verkackt. Das Ding ist jetzt durch und
Wie du
morgen geht's
immer.
wieder weiter. Morgen kommt das nächste Rennen, ne? Aber jetzt haben die noch 2 Monate vorm Bug. Und damit klarzukommen, ne? Also, und der hat's jetzt so ausgedrückt, klar, ist jetzt eigentlich schon durch. Boris hat es gerade nochmal gesagt. Ich glaube, das, was du eben be beschrieben hattest, das ist ja eher, wie komme ich jetzt mit der Situation klar? Weil er muss natürlich sagen, das ist alles gut, ist ja auch gut, relativ, wie du gerade richtig sagst. Trotzdem muss man ja mal festhalten, der hat sich schon weiter vorne gesehen und kann das auch weiter vorne und ist in dieser Weltrangliste auf Platz 2 nach seinen Atlantikrekorden geführt. Also ist jetzt nicht so, und eben, weil ich schon wieder Leute höre, ja, das Schiff ist nicht gut genug, bei Flaute geht das gar
Ja,
nicht, total
Quatsch.
verpokert, ist totaler Quatsch, also gehört er eigentlich hin, aber trotzdem hat er natürlich, läuft diese Regatta bisher nicht so wie geplant. Und jetzt muss er natürlich gucken aus die Situation, die jetzt gerade ist. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also er geht nicht morgen wieder neu los, sondern er muss auf seine Chancen warten. Das ist dieser Mindset, da hat er auch heute drüber gesprochen, zu sagen, okay, ich segel jetzt hier mit 4 Booten, die wirklich gute Seglerinnen sind, zufälligerweise, dass er mit 4 Frauen gerade in der Nähe segelt, aber die sind alle sehr stark. Und da vorne, also sprach er durchaus von Sam Gottschalk, dass er glaubt, da komme ich wieder ran. Und
Ja,
der segelt
genau.
ja gerade auf Platz 7. Und das wäre natürlich durchaus ein Erfolg. Er hat zwar gesagt, er ist ja nicht als Top 3 gewettet worden, aber Top 5 wäre natürlich cool. er hat auch eine Chance, das hätte es im Vorhinein gehabt zu gewinnen. Und jetzt musst du dir halt deine Ziele entsprechend setzen. Und das, wenn du sagst, Auge des Tigers, ich glaube, darauf bezogen ist es. Und so hat er auch jetzt sein Mindset. Er muss jetzt quasi, glaube ich, einen Schlussstrich ziehen, was bisher passiert ist. Und das sehen, was du überhaupt noch selbst beeinflussen kannst. Und da hilft es ja gar nicht, da irgendwie rumzuheulen. Und du musst es einfach einordnen.
Miku, was sagt denn Frankreich so gerade zur Situation? Du verfolgst das ja immer.
Ja, also da ist sehr aufgefallen, dass Johan Richomme vor kurzem, ich glaube gestern war das, in einem seiner letzten Audio-Files auch tatsächlich gesagt hat, ja, eigentlich sind wir jetzt hier vorne zusammen, genau in der Gruppe, in der wir immer von Anfang an, mit der wir immer von Anfang an gewettet haben, dass es halt wirklich diese Gruppe sein wird. Nur einer fehlt und der fehlt uns wirklich sehr schmerzlich. Das ist nämlich Boris Herrmann. Also es wird schon wahrgenommen, dass Boris eben eigentlich viel, viel weiter vorne sein müsste, in Anführungszeichen, was seine Favoriten- oder eben Top-5-Rolle anbelangt. Aber das ist so ein bisschen auch die Stimmung so irgendwo. Man guckt schon mit so einem bisschen traurigen Auge auf die Situation von Boris Herrmann. Ich habe ja bei einem der letzten Podcasts noch gesagt, dass das eigentlich jetzt keinen interessieren würde. Aber so langsam fällt es doch ein bisschen auf. Warum ist er jetzt nicht ganz vorne damit dabei? Und das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante und meines Erachtens nach auch wirklich sympathischer Zug irgendwo von der, in Anführungszeichen, Szene.
Wobei, ich glaube, schmerzlich, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob er schmerzlich vermisst wird. Ich glaube, in gewisser Weise ist er, glaube ich, auch ganz froh. Weil jetzt kommt natürlich, wenn jetzt, sag ich mal, Boris wirklich Seite an Seite mit Richomme segeln würde, die wissen ja genau, dass Malizia da unten im Southern Ocean Stärken hat und wahrscheinlich das schnellste Boot ist, oder es zumindest im Vergleich zu Sebastian Simon, wissen wir es ja schon, weil mit 11th Hour damals das Ocean Race da gefahren ist und auch diese Etappe trotz riesigem Rückstand am Anfang nachher noch gewonnen hat. Also ich glaube, das wird für einen Richomme, wenn er denn dann vorne fährt, einfach ein bisschen entspannter, wenn er nicht Boris irgendwie jetzt quasi noch auf der Welle neben ihm reitet, die er normalerweise da schneller abreiten kann. Aber Carsten, okay, vielleicht.
Franzosen sind höfliche Menschen.
Okay, kann auch sein. Genau.
Ja. Aber Richomme ist schon krass, finde ich. Hast du das vorhin gesehen auf dem Tracker? Ich dachte so, gut, der fährt jetzt seit, weiß ich nicht, 4 Stunden in die falsche Richtung. Also eine Strecke, die wir am Tag machen. das ist schon jetzt gerade so irgendwie so ein kleines Nervenspiel da unten, ne, was die fordern haben. Nico ist gut, der hangelt sich oben irgendwie lang. Und auch da wird sich diese Gruppe, die ja jetzt irgendwie immer zusammengesegelt ist, da wird sich auch jetzt nochmal ordentlich was tun. Also ja, das bleibt auf jeden Fall, bleibt es die nächsten Tage spannend.
Ja, ich frage mich nur, jetzt ist tatsächlich so eine Sache, apropos nochmal, wie man sich da nicht reinversetzen kann, also ich finde das ja völlig irre, was da jetzt gerade die Situation, die da passiert, die auch in dem Kopf von so einem Sportler jetzt vor sich gehen muss, weil ich weiß nicht, ob das heute jetzt, oder wenn ihr das, ja klar, habt ihr verfolgt, die letzten Nachrichten, ich meine, da sollen 10 Meter hohe Wellen jetzt aus dem Südwesten für die vordere Gruppe da ankommen. Und ich meine, 10 Meter hohe Wellen, das ist kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt geht es ja wirklich dann darum, dem Mist irgendwie auszuweichen. Natürlich wird das wahrscheinlich sportlich und hier auf dem Trecker sieht das nachher wieder lustig bunt aus und dann fährst du da rum, hör, wieso fährt der jetzt da oben hoch? Aber es ist ja so eine Geschichte, ey, ich darf dieses Boot nicht kaputt machen, ne? Und es waren zwar auch schon vorher, also einige Routings haben wohl vorhergesagt, dass man auch die vorderen südlichen Kurs quasi an diesem ankommenden Tief vorbeifahren könnten, dann besteht aber die Gefahr, dass sie quasi an dieser Eisgrenze da ständig hin und her halsen müssen, dabei, was habe ich denn auch immer, 70 Knoten Wind war einmal maximal, ist vorhergesagt, 65, 60, das ist ja jetzt alles irgendwie gar kein großer Spaß mehr. Es kommt quasi über diesen Racing-Faktor nochmal drüber hinaus, dieser Sicherheitsfaktor, wie kriege ich das Ding denn überhaupt zu Ende? Und da erinnern wir uns ja immer, wir haben ja öfter auch schon über Alex Thompson gesprochen, wie der damals durch dieses Tief Theta da durchgedonnert ist mit seinem, was wir vielleicht inzwischen auch wissen, nicht ganz so tollen Boot, wie es die anderen Favoriten irgendwie hatten. Und naja, man sagt, danach ist ja sein Boot kaputt gegangen. Ob es jetzt daran hing, weiß man nicht, aber der hat halt gesagt, okay, ich muss dieses Risiko gehen, Augen zu und durch, die anderen sind außen rum gefahren. Ja, und scheint ja jetzt auch so eine ähnliche Situation zu sein. Zumindest haben die ersten beiden bleiben weiter davor, die sind weiter Richtung Osten gefahren und Richomme ist ja eigentlich abgedreht, wo Nico ja schon vorher abgedreht ist und auch Bayou. Also ich glaube nicht, dass sie absolut oder absichtlich wirklich sich da von den ersten drei gelöst haben, rein performancemäßig, und dass das schon im Vorhinein, dass sie auch gesehen haben, ey, wir positionieren uns hier weiter nördlich, was ja viel weiter ist, also muss man ja auch immer bedenken, da unten rum ist es ja nun die Kugel, die Erdkugel spitzer, ist ein kürzerer Weg, aber einfach diesem Ding aus dem Weg zu gehen, naja, vielleicht benutzen wir mal dieses Wort Seemannschaft jetzt wieder, also ja, das Schiff heil zu lassen einfach, ne?
Klar, das hat ja Lynn Van übrigens auch tatsächlich kommuniziert. Ne? Er hat ja schon relativ früh gesagt, ich gehe da richtig hoch in den Norden, weil ich werde mich nicht diesem Druck aussetzen, hier permanent nur mein Schiff retten zu müssen, sondern ich versuche das irgendwie zu umgehen, wie er es ja übrigens schon mal gemacht hat, ne? Gleich am Anfang.
In einem Husarenstück, ne? Als er außen rumgefahren ist, ne? Weil er dem Wind aus dem Weg gegangen ist.
Stimmt. Ja. Und das ist übrigens, ich glaube, wenn ich sage jetzt lieber Nico immer, hast du schon gemerkt, besser als Lynn Van, weil das so bei mir so doof an sich doof
das anhört. Haben wir wohlwollend zur Kenntnis genommen. Gemerkt. Ich auch.
Aber ich habe immer das Gefühl, man, der ist ja nun der Navigator, also wahrscheinlich der, ja, das ist der Profi-Navigator, der beste auch Wettergott von allen. Und wenn der jetzt hinten quasi ausschert aus dem Peloton, würde Michael jetzt wieder sagen, da würde ich mir als Vorderer auch noch dreimal auf die Wetterkarte gucken. Und er ist ja auch kein unerfahrener Mensch. Okay, Vonnie Globe ist ja noch nicht gesegelt, aber klar, ist mit dem Ocean Race da schon häufiger in diesen Gefilden da unterwegs gewesen. Und wenn der den Blinker nach links setzt und bewusst quasi Rückstände in Kauf nimmt, dann ja, würde ich mir schon meine Gedanken so ein bisschen machen.
Das ist ja, da kommen wir wieder bei der Psychologie an, da denke ich irgendwie viel nach drüber, so, was mit denen, auch wenn man da gerade aus so einer PK kommt. Ich meine, die sind jetzt da tagelang bei besten Bedingungen ohne Welle rumgesemmelt, sind total cool gefahren. Es hieß aber, also aus dieser Chatgruppe dabei von dem Sebastian Simon, also von Andreas Baden, hieß es, dass das tierisch anstrengend ist für die. Also, ne, die haben jetzt ein paar echt anstrengende Tage, weil die immer diese ganzen Loads and Data im Blick haben müssen und so, dass das Schiff nicht durchbricht oder etwas kaputt geht. Und jetzt kommen die da unten an, dann freust du dich wahrscheinlich, also so stelle ich es mir vor, und jetzt kommst du in so einen Mist rein und dann musst du irgendwie bei, weiß nicht, mit 5 Knoten Geschwindigkeit fährst dann erstmal in die falsche Richtung und dann biegt hinten noch Nico Lunvin ab. Ja, so, da denke ich mir so, oh, da sitzt du aber auch oft auf dem Boden und denkst so, was mache ich jetzt eigentlich? Also das ist schon, ich glaube, das ist für uns alle überhaupt nicht nachvollziehbar, was da abgeht bei denen. Mhm. Also da finde ich immer, Boris jetzt vorhin, man sieht ja immer diese ganzen Videos in den Zusammenfassungen und so mittags, wenn die zugeschaltet sind, da denke ich immer so, ach komm, Boris hat es irgendwie am besten, auch wenn er jetzt nicht am besten platziert ist, aber der hat wenigstens irgendwie einen schönen, wie sagt man, Salon, ne? Der sitzt da wenigstens irgendwie einigermaßen gemütlich und nicht irgendwie vor so Schläuchen oder Kabeln von den B&G-Dings. Ich glaube, es gibt ja so Psychorennen, also so Psychospielchen, wo es einfach nur auf den Kopf an. Dann hat er, glaube ich, sein Pulver noch gar nicht verschossen. Und wenn man jetzt denkt, da kommen jetzt 10 Meter Wellen, also ich würde sowieso das Boot wegschmeißen und zu den Kegelen gehen und mir dann ein Häuschen bauen. Aber ja, das wird ein Nervenspiel auch, glaube ich.
Ich habe auch noch ganz kurz was zu sagen zum vorderen Bereich. Also es ist auch kommuniziert worden von den ersten drei, also die ersten, die auf dem Trecker als erste drei geführt werden, dass sie ja eigentlich gehofft haben, entfliehen zu können, also schneller zu sein als das Tief. Und das hat halt überhaupt nicht geklappt. Ne? Sie werden also tatsächlich eingeholt werden. Ne? Und was ich auch so spannend fand, ist eine Aussage von Lunvin, der gesagt hat, am meisten Schiss habe ich ja vor der Rückseite des Tiefs. Gar nicht so sehr, weil da dann auch die richtig fetten Wellen kommen.
Das fand ich auch doch spannend. Eigentlich. Ja, man muss auch bedenken, oder das ist jetzt, glaube ich, genau das Seegebiet, wo damals Herr Escoffier auseinandergebrochen ist. Ja. Dazu habe ich jetzt auch irgendwie Boris hat auch letztens noch mal ein Interview gegeben dem Spiegel, das habe ich eben noch, das fand ich eigentlich ganz interessant und da sagt er tatsächlich, okay, das war jetzt nicht, dass man es erwartet hat, aber das Schiff hatte vorher schon Probleme und war, was sagt er wörtlich, eigenwillig konstruiert und schon ein Problemschiff vorher. Und er sagt, jetzt sind unsere Schiffe, also vor sowas hat er keine Angst, also sind wirklich viel stärker gebaut und er bezeichnet sein Schiff scheinbar auch ein wenig liebevoll als Panzer, als Zitat. Und er vertraut seinem Schiff halt zu 100%. Okay, was soll er auch sagen? Aber das muss er ja auch sagen und das ist ja auch seine große Stärke. Andererseits, apropos psychologisch, ist jetzt natürlich auch irgendwie der Druck da. Er kann jetzt nicht da sitzen und sagen, oh, ich fahre jetzt mal irgendwie so mit, sondern alle Welt erwartet natürlich dann auch und er selber natürlich auch, dass er halt schneller ist als die um ihn herum segeln. Ne? Und das muss, glaube ich, aktuell kann er das noch nicht sein, weil auch sprach er jetzt auch mehrfach vom Agulhas-Strom. Deshalb ist das ja quasi Strömung gegen Wind und deshalb hat fiese Kabelwelle und die können dann nicht voll beschleunigen, deshalb, wie wir eben schon sagten, Polare bei 80-70% nur, also das von 100. Und das kommt dann danach. Also, der ist aber trotzdem, muss er ja darauf warten, er kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier nur total auf vorsichtig, ich fahre jetzt mal eben mit, sondern er will und muss und will ja auch zeigen, einfach schneller zu sein. Das halte ich, finde ich, psychologisch auch für ein Thema. Das muss er dann jetzt erstmal irgendwie zeigen dann, ne?
Miku, als Leiter der Schadensabteilung, wo wir gerade sind bei auseinanderbrechenden Booten, was gibt's da denn zu berichten?
Also so ganz spektakuläres wie auseinandergebrochene Boote kann ich nicht berichten. Ganz ja, bestimmt
Glück.
Nicht.
Gott sei Dank.
Zum Glück, muss man ja auch sagen, zum Glück.
Ja, natürlich.
Aber ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, dass ich glaube in der vorletzten Podcast-Ausgabe Podcasten gesagt hat, die sind ja noch nirgendwo draufgebrummt. Die sind ja noch mit gar keinem zusammengestoßen, mit gar nichts. Ja. Das ist jetzt in der Zwischenzeit bei einem geschehen, nämlich bei Manuel Cousin. Er ist im Moment ist er ungefähr auf Rang 36, 35, 37 so ungefähr unterwegs. Und der ist einen, Achtung, aufpassen, mit einem Oani zusammengestoßen. Früher haben wir das ja UFO genannt, ja? So. Unidentified Floating Object. Und jetzt ist es ein Objet Animal Non Identifié. Das heißt also ein Objekt oder ein Tier, das nicht identifiziert wurde. Dagegen ist er jedenfalls geknallt und zwar ordentlich mit Schmackes bei ungefähr 15 Knoten. Und er war unter großem Genaka und ist dann auch tatsächlich quer durch sein Cockpit geschmissen worden und hat sich allerdings nicht verletzt. Und das war so am frühen Abend, wenn ich mich richtig entsinne, oder wurde es gerade dunkel und er konnte keine richtige Inspektion des Bootes durchführen, weil alles eben, wie schon gesagt, so dunkel war. Und er hat dann eben so ein bisschen Gas rausgenommen, hat die Nacht irgendwie ein bisschen bange verbracht und dann am nächsten Morgen alles durchgecheckt und festgestellt, dass alles in Ordnung ist und fährt also mit dem gleichen Speed weiter und ist scheint gut ausgegangen zu sein.
Nicht, dass er die Umweltboje von Boris kaputt gefahren hat.
Ja, genau. Die anderen schmeißen ja auch ständig welche raus. Sein.
Stimmt, die schmeißen ständig Bojen raus.
Mach jetzt auch das ist wie bei Mario Kart, die mit den Bananenschalen, glaube ich. Wir hoffen dann immer, dass da einer drüber schlittert. Aber Boris hat ja
du
schon
meinst,
gesagt.
Du meinst, die schmeißen die raus wegen der Konkurrenz, die von hinten nach vorne
natürlich,
kommt?
Also ich würde es machen. Natürlich. Ich würde es, wenn ich jetzt mal gucke, jetzt wenn so ich der Stahl bin,
genau so sehe
ich nächstes Jahr die Sperrkriegerter genau, mit und dann schmeiße ich immer so Bojen mit Mülltüten hinten an.
Ich finde das auch voll ungerecht. Die Dinger, die wiegen ja, sollen 22 Kilogramm wiegen und das ist ja wohl vorher gesagt, wer die wann rausschmeißen darf. Also Boris durfte sie ja relativ früh rauswerfen, aber die jetzt am Ende erst raus. Die müssen ja die ganze Zeit mit 22 Kilo mehr Gewicht an Bord sein. Ob das alles mit einberechnet ist?
Ja, die nehmen ja auch ab. Die nehmen ja auch ab auf Dauer.
Ja, ich kann sagen, die nehmen doch mehr oder weniger schnell ab.
Alle nehmen ab da.
Ja, gut. Ich mach das auch mal. Und gibt es noch einen weiteren Schaden? Miku, ich habe
gibt noch einen weiteren Schaden. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Schaden, also wenn man das so mal sagen darf. Und zwar bei Eric Bellion. Das ist ja, der segelt ja auf dem Schwesterschiff, auf dem neuen Schwesterschiff von Jean Le Cam's Boot. Ist also Folgendes passiert. Der war in Vollspeed, 25 Knoten, unter 25 Knoten Wind, ist der so richtig schnell unterwegs gewesen, also angeblich ähnlich schnell, also 24, 25 Knoten Geschwindigkeit. Und dann ist das Ding plötzlich aus dem Ruder gelaufen, wie man so schön sagt. Nur, es ist wirklich aus dem Ruder gelaufen, nämlich das Ruder hat sich hinten hochgeklappt. Und das, die haben da so ein System, wo, also natürlich auch wieder alles mit Teleskop und so weiter und so fort, wo die Ruder dann nach einem Manöver hochgeklappt werden können, entweder Backbord- oder Steuerbordruder. Und jetzt ist das Ruder, das im Wasser war und das also gesteuert hat, hochgeklappt. Und ist das Ding natürlich völlig aus dem Ruder gelaufen, lag auch alles schon wieder im Wasser, aber es ist nichts kaputt gegangen. Nur eben, er ist dann auf den anderen Bug gegangen und da ist es auch passiert. Also er hat innerhalb kürzester Zeit wirklich beide Ruder sind ihm hochgekommen. Und das ist natürlich dann, sagen wir mal, eine echte Paniksituation, weil er hat das auch sehr schön beschrieben. Man soll sich mal vorstellen, man fährt auf der Autobahn mit dem Auto, volle Kanne, richtig schön mit 250 Stundenkilometer und dann plötzlich hast du das Steuer in der Hand und du kannst nicht mehr steuern. Und genauso ist es eben bei ihm wohl gewesen und er musste also auch tatsächlich relativ lange reparieren, hat es aber repariert gekriegt. Also es ist wohl nichts gebrochen, sondern irgendwas im System ist irgendwie schief gegangen, aber da hat er sich nicht so im Detail drüber geäußert, aber es ist schon, das war schon meines Erachtens nach eine ganz spannende Geschichte. So. Und er ist auch sehr, sehr stolz drauf, der Eric Bellion, dass er es also tatsächlich auch geschafft hat, das alles wieder zu reparieren und dass es weitergeht. Ne?
Das kann ich mir wunderschön, um jetzt nochmal wieder von meinem Segeln zu sprechen, auch wenn ich das ja eigentlich gar nicht darf. Aber ich sag jetzt nicht von der Alster, ich spreche vom Gardasee. Ich kann mir diese Situation wunderschön vorstellen. Wir sind mal Weltmeisterschaft Laser SB20 hieß das damals, oder SB3, und jetzt heißt es SB20. Und da ist man im Vollglitch, also ein Dreimann-Glitch-Jolle hat man damals gesagt, Rüsselboot mit Bugspriet. Ist mir im Vollglitch, auch so bei ähnlichem Wind, 25 Knoten, Ora, Gardasee, das Ruder abgeknickt, genau was du gerade beschrieben hast. Und dann passiert, dann hast du ja plötzlich mit dem Pinnenauslegerpinne keinen Druck mehr. Das Ding schießt in den Wind, sollte eigentlich. Ich bin jedenfalls einfach nur nach hinten aus dem Boot gefallen. Und das Boot ist irgendwie weitergerast und dann kam jedenfalls diese ganze Flotte, wir waren sogar relativ gut, ich meine, das waren glaube ich 120 Boote generell und dann kamen diese ganzen Boote und ich habe immer so im Wasser gewunken, Leute, nicht mich überfahren, weil ich war, weiß ich nicht, 100 Meter hinter dem Schiff, wir waren ja zu dritt als Crew, aber ich kann mir dieses Sonnenschießen wunderschön vorstellen, weil du dann ja einfach der komplett hinten das Heck rauscht weg nach Lee und du verlierst den Halt. Aber ich möchte es mir jetzt wirklich nicht da unten im Sasanuschen vorstellen, besonders wenn das zweimal passiert. Übrigens ist Gutschalt hat, glaube ich, sowas Ähnliches gehabt, ne? Dem ist auch irgendwie das Ruder hochgeklappt. Der konnte das nicht mehr. Ja, er hat es auch repariert, hat eine längere Zeit da irgendwie dran repariert, bis dieser Verriegelungsmechanismus. Aber das scheint ja offenbar, das war da auch, ne, bei Bellion, dass der dann irgendwie kaputt
könnte sein, dass es der Verriegelungsmechanismus gewesen ist, aber jetzt ehrlich gesagt, da braucht man dann auch nicht so lange Zeit, glaube ich, für. Und dass das auf beiden Seiten ist.
Ja, das ist erstaunlich.
Weil der Verriegelungsmechanismus ist, das weiß ich zufällig, ist wirklich auf beiden Seiten ein extra Mechanismus.
Mhm, okay.
Und also ich kann es jetzt ehrlich gesagt so nicht ganz genau sagen, was es genau war. Aber Samantha Gutschalt hat aber die ganze Sache ja auch ganz schnell, hat ja die ganze Sache auch sehr, sehr schnell wirklich repariert gekriegt, ne? Muss man echt dazu sagen. Ja. Ne? Und er hatte keinen Sonnenschuss.
Eine tolle Überleitung nochmal. Übrigens ganz kurz. Am Sonntag hatten wir die Folge mit der lieben Charlotte und wir haben nicht so viel über das, was wir eigentlich angekündigt haben, gesprochen, und zwar über die Frauen der Vendée. Da Charlotte da 2 Tage vorher kam und die selber so viel zu sagen hatte, haben wir das nicht gemacht und holen das aber nach. Wir machen noch eine Frauenfolge. Aber Miku erzählt jetzt mal, Boris macht's ja eigentlich am besten von allen. Er hat ein großes Boot mit viel Platz drin und segelt mit 3 Frauen.
Sagst ja, du das hast du jetzt wunderschön formuliert. Was für ein tolles
das Kaminfeuer toller an, ne?
Genau, Kaminfeuer
ganz ist hervorragend. Genau.
Kaminfeuer ganz haben wir ja gesehen in Les Sables. Sehr schön.
Ja. Aber er segelt mit 3 Frauen um ihn herum. Und das tut er ja auch wirklich sehr genießen, ganz offenbar. Er hat es ja jetzt schon mehrere Male in seinen Pressekonferenzen, aber auch in seinen Statements, die er von Bord schickt, zur Vendée Globe. Seite hat er das ja auch tatsächlich schon des Öfteren gesagt, dass sind das sehr, sehr erstaunt, wie gut die Frauen um ihn herum segeln, nämlich aus folgendem Grund, die haben ja schließlich nicht alle Segel mehr, so wie er. Mhm. Er hat ja noch alle Segel und sie haben im Endeffekt Frau Dutreux, genauso wie Frau Krämer, haben ja alle beide Segel verloren. Und Samantha Davis, okay, die ist jetzt noch mit vollem Segelsatz unterwegs und die segelt auch immer ein bisschen an der Spitze der kleinen Gruppe, obwohl, wie ihr ja schon mehrfach erwähnt habt, jetzt da Boris Herrmann ja ordentlich aufgeholt hat. Ich will da jetzt auch gar nicht so eine große Schau drum machen. Nur eins ist wirklich, wirklich erwähnenswert. Diese 3 Frauen segeln eine wunderbare Vendée Globe bisher. Und zwar wirklich, ich kann wirklich sagen, über die gesamte Strecke hinweg. Wer sich wirklich mal diesen Spaß gönnt und von Anfang bis Ende die 3 Frauen beobachtet, die haben super klasse gesegelt. Einfach eindeutig. Frau Davis war schon mal ein bisschen weiter vorne, genauso wie Justine Metro, die war auch weit vorne. Clarisse hat aufgeholt gut, aber immer wieder zurückkommend auf dieses kleine Duell, oder ja, Duell ist es ja in dem Sinne nicht, sondern diese kleine Wettkampf mit Boris Herrmann, er kommt nicht weg. Er wird jetzt irgendwann wegkommen, wenn der Wind stärker wird und der Seegang höher. Das liegt nun mal in der Qualität seines Bootes verborgen, aber richtig wegsegeln kann er ihn nicht. Sie halten ihn gut und es muss einfach dazu gesagt werden, Clarisse Krämer, zwar auf dem Siegerboot der letzten Vendée Globe, aber was sich ja schon von selbst erklärt, vorletzte Generation. Justine Metro auf der ersten Charal, jetzt, wenn ich richtig rechne, Carsten wird mir vielleicht gleich nachher korrigieren, vorvorletzte Generation. Charal ist ja das erste große, ist ja das erste Vollboot gewesen, ne, wenn ich mich richtig entsinne. Und
naja, also vorletzte, ja, also ist immer, also was meinst du mit letzte, meinst du die aktuell, ne? Genau, also mit der Generation.
Entschuldige, meine ich nicht, sondern ich meine die wenn ich aktuell meine, meine ich aktuell. Und die letzte, die davorliegende Generation ist dann ja,
ist
tatsächlich
aber nicht so.
Ist nicht so.
Das ja, kann sag man mal rausschneiden. Nee, das sind ja die von der vergangenen Generation. Charal, genauso wie Clarisse.
Ja, richtig.
Genauso
genau.
wie
das Dutreux. Meinte ich auch. Also nicht aktuelle Generation.
Genau.
Genau. Mhm. Okay.
Okay, also gut. Das, genau. Und die Boote, die ja nun auch relativ, ja, definitiv. Die schnellsten war ja im Grunde Goodchild, da, der mit dem Schiff von Rouillon segelt. Und das zweite, oder das gleich schnell war ja eigentlich das quasi Schwesterschiff, hat ja jetzt Clarisse Krämer mit dem Darlene Zweiter wurde bei der vergangenen Vendée Globe. Und BU erinnern wir uns ja, der hatte ja den Schaden, aber war bei der vergangenen, oder am Anfang, der ist ja wieder zurückgefahren und ist dann mit arger Verspätung hinterher. Und aber trotzdem gehörte das Boot zu den Top-Favoriten. Das waren die 3 besten Boote der vergangenen Generation. Ja.
Ich mache jetzt mal was ganz
Unbedingt,
Schlimmes.
Ja.
Ich mache mal was ganz Schlimmes. Mhm. Boris fiel mir gerade ein, weil Boris ja mit den Frauen da segelt und hinterher auch. Also Justine ist, glaube ich, vor ihm. Es wird immer so, ist ja schon mal aufgefallen, bei den Interviews, bei der Vendée kommt ganz oft so die Frage nach dem Playlist, was sie für Musik hören. Ich hätte was für Boris, pass mal auf. Kennt ihr das noch? Henry Valentino.
Ach du Scheiße.
So. Das wäre super, oder? Wenn er das hören würde.
Das ist aber... Oh.
Ehrlich gesagt,
den geballten Zorn. Ja.
Von ja, wir müssen, glaube ich, auch.
Nein.
Nein, von den Frauen.
Ja klar, ich fand das Lied davon nicht mehr spielen, aber ich bin halt aus der Generation. Ich war heute Morgen bei, ich gerade morgen weg muss, ich habe mir einen Mietwagen geliehen heute und dann haben die mich bei Europa gefragt, ob ich schon mal ein Auto geliehen hätte. Bei denen habe ich gesagt, ja, da war aber noch alles schwarz-weiß. Und wenn man aus der Generation kommt, kann man sich an dieses Lied auch erinnern. Ich würde es nicht hören, aber ich fand es gerade so ein lustiges Bild. Aber
warte mal, ich wollte noch mal, damit wir uns hier nicht um Kopf und Kragen reden, zu den Frauen. Ich finde das schon... Also ich finde das jetzt nicht so so unglaublich überraschend, dass Boris jetzt mit denen segelt, weil also gerade Sam Davis, die hat ja nun wirklich gezeigt, dass sie komplett auf Augenhöhe mit Boris ist. Sie gehört auch zum größeren Mitfavoritenkreis und auch Justine Metraux ist wirklich davor. Clarisse Krämer wusste man nicht so richtig, wie die da mit performen kann. Und Sam Davis war wirklich am Anfang dieser Regatta, ist sie doch krass hinterhergefahren und ist dann mächtig aufgeschlossen. Also es soll jetzt nicht so heißen, dass die Qualität da nicht stimmt. Also ich glaube, es ist auch Boris völlig egal, ob da jetzt irgendwie Frauen neben ihm segeln oder nicht. Das hat er auch heute nochmal gesagt, es sind wirklich die besten Segler der Welt um ihn herum. Und das sind die alle drei auch, natürlich jetzt das, auch. Und
das ist auch genau, nur rein scherzhaft gemeint.
Ne? Nein, das weiß ich auch. Ich wollte es nur nochmal feststellen, dass manche mögen ja zuhören, dass das irgendwie anders rüberkommt. Also ich glaube tatsächlich bei dieser Vonnie Globe, wir haben ja auch schon in der Frauenfolge schon mit Charlotte drüber gesprochen, diesen Unterschied, den gibt es, glaube ich, nicht mehr, auch aktuell. Noch nie so wie bei dieser Vonnie Globe, weil bisher sind Frauen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, bis auf Ellen MacArthur, die hatte wirklich ein gutes Boot, sind die immer auf schlechteren Booten gefahren. Jetzt haben sie wirklich, auch die drei, die jetzt da um ihn herum segeln, haben gutes Material und zeigen auch, dass sie da auch auf Augenhöhe segeln. Und das ist da echt egal, ob da jetzt quasi eine Frau drauf sitzt oder ob da ein anderer drauf sitzt, das sind einfach Skipper, die wirklich auch sehr, sehr gut aktuell gerade
passen. Ist wahrscheinlich die beste aller Ansichten, weil ich sage auch immer so, dieses ganze Gleichberechtigungsthema und bla 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 ist überwunden, wenn man nicht mehr extra eine Frauenfolge macht. Also was wir auch
machen.
Muss man wirklich sagen, wenn man das nicht mehr macht, ist das überwunden. Das würde man sich wünschen. Von daher habe ich natürlich auch ein bisschen Späßchen gemacht. Aber ich bin es gewohnt. Mir ist heute übrigens noch kurz zur Klarstellung. Ich habe heute einen Kommentar gelesen, hat jemand gesagt, ich hätte behauptet, Tim Kröger hätte sich abfällig über Violette d'Orange geäußert, wegen ihrer Optiküberkehrung. Habe ich nicht, aber Tim Kröger hat in meinen... Also er hat, ich weiß gar nicht, wo es war, hat gesagt, dass er das immer vergleicht, wenn die mit ihren Optis über die Elbe zum Mühlenberger Loch fahren. Und da habe ich gesagt, ich finde, das kann man nicht vergleichen, den Ärmelkanal. Und dann hätte ich behauptet, dass der Spiegel geschrieben hätte, Rosalind Käuper wäre ja nur so ein Blondchen zum Spaß da. Habe ich nicht, muss man genau hinhören. Ein Kommentar im Spiegel, also ein Leserkommentar, unterm Spiegel. Den kann ich nicht mehr verlinken, weil dann kommt an die Kommentare nicht mehr ran. Aber es waren übrigens mehrere. Das nur zur Klarstellung. Dann freue ich mich auf die nächsten Kommentare, weil ich jetzt Boris diskreditiert habe. Aber wie gesagt, nochmal, bevor jetzt jemand wütend in die Tasten schreibt. Nein, ich finde das, wie Boris gesagt hat, ich battle mich hier mit den besten Seelern der Welt. Und damit ist eigentlich alles dazu gesagt.
Ja.
Habt ihr noch irgendein berühmtes letztes Wort für heute?
Nee, ich würde jetzt wirklich nochmal darauf hinweisen, oder ich jetzt Daumen drücken, und zwar nicht jetzt, wer jetzt vorne oder hinten ist, sondern dieses, wie gesagt, 10 Meter hohe Wellen und die nächsten Tage. Ich habe ja auch gerade eben noch, ich bereite gerade eine Meldung vor, der Atlantic Rally for Cruisers ist gerade einer über Bord gegangen auf dem alten Volvo Ocean Racer. Den finden sie irgendwie nicht wieder, den oder die, ich weiß, die Identität ist jetzt gerade noch nicht berichtet worden, aber das muss man immer mal im Hinterkopf haben. Das ist jetzt nicht nur Pünktchen auf dem Tracker und das ist auch nicht Alster. Also da jetzt großen Respekt und toi toi toi, hoffentlich klappt das alles. Ich glaube, bis Freitag sind die dramatischen Sachen dann aber durch. Also Mittwoch, Donnerstag kommen, glaube ich, diese Das brutale Tief da.
Genau, wer die Turma nachfahren möchte, die Strecke und Angst hat vor 10 Meter hohen Wellen, würde ich mal gucken bei Boat24, unseren tollen Partner. Da gibt es mit Sicherheit auch Boote für sowas, ne, Miku? Oder mit Sicherheit.
Aber unbedingt. Und ehrlich gesagt, du nimmst mir diese Überleitung aus dem Mund. Ich hatte Ähnliches, das spare ich mir fürs nächste Mal auf. Wunderbar, ja, perfekt.
Das nächste Mal wird wahrscheinlich Freitag sein. Ich bin jetzt 3 Tage weg. Wenn was passieren sollte, muss ich gucken, ob ich irgendwo einen Baum kriege, der WLAN hat oder irgendwo im Rheinland oder am Niederrhein bin ich jetzt 2 Tage. Hoffen wir, dass nichts passiert. Danke euch fürs Sprechen. Danke den Zuschauern fürs Zuhören. Und habe ich Zuschauern fürs Zuhören gesagt? Ja, ne?
Ja, aber ist ja egal.
Ja, wird dir verziehen. Ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank und bis bald. Jo.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Segelreporter, Vendée-Globe Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com